Menschen nehmen eben nicht nur die Rückseiten von Schokoladenpackungen auf. Menschen nehmen auch ganz andere Bilder auf. Menschen tragen diese Brille in der Sauna, in Umkleidekabinen, auf Klos und überall da, wo man sich sonst noch nicht vorstellen möchte.
Die ist für unsere soziales Einwilligungsmodell einfach nicht gebaut.
Ja.
Und wir haben Gesetze, die auf Ich stimme zu basieren. Und eine Brille kann das eben nicht fragen. Und ich glaube, das ist hier der Kern.
Bei Wunderpanik, dem Podcast zwischen Staunen und Stress. Hier sprechen wir über künstliche Intelligenz und darüber, was sie mit unserer Welt macht. Mit unseren Jobs, mit unserer Gesellschaft und manchmal auch ganz konkret mit unserem täglichen Leben. Und genau hier setzen wir heute an. Beim Gefühl, das wir haben, wenn KI plötzlich nicht mehr abstrakt irgendwo in unseren Rechnern und Handys steckt, sondern ganz nah in einem ganz normalen Alltagsaccessoire. Hallo, hallo, ich bin Melanie.
Ich bin Katha.
Ja, und wir sind heute mal wieder bei Wunderpanik. Und ich darf heute mal starten und habe mir nämlich gedacht, wir haben bei Wunderpanik in letzter Zeit unfassbar viel über Krisen gesprochen, über Angst, über digitale Kontrollfantasien, über Algorithmen, die irgendwo zwischen Größenwahn und Burnout schwanken und ganz schön viel Panik also. Und darum dachte ich, wir starten heute mal mit was ganz anderem, nämlich mit einem ganz kleinen Wunder, wie ich finde, oder mit was ganz Wundervollem. Und dachte ich, ich share mit euch mal einfach so eine kleine private Story. Denn ich habe in meinem Freundeskreis einen kleinen, sehr, sehr coolen Jungen, der durch eine Krankheit gerade leider schrittweise erblindet. Und das ist wirklich, wirklich eine harte Geschichte. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen uns zuhören, die eine Sehbeeinträchtigung haben, aber es ist jetzt nicht gerade so, dass die Welt da draußen besonders gut für Menschen mit Beeinträchtigungen aufgestellt wäre. Ne? Also es gibt irre viele Hindernisse, jetzt nicht nur räumliche, aber auch bürokratische. Und dieser sehr, sehr coole kleine Typ, der hat seit neuestem eine Meta-Brille. Also der besitzt eine KI-Brille, für die Leute, die das jetzt nicht kennen und nicht neulich mal bei ihrem Optiker vorbeigelaufen sind, wo im Fenster ganz groß ein Display zu sehen ist, so jetzt mit KI-Assistenz. Das ist eine Brille, die eine Technik involviert hat. Und zwar ist sie verbunden mit Meta, dem großen Unternehmen, was auch hinter Facebook und WhatsApp steckt und natürlich auch eine eigene KI mit am Start hat. Und das Coole daran ist, diese Brille sieht für diesen Jungen. Und ich habe mich mit seiner Mutter unterhalten, Grüße gehen raus an der Stelle, und habe sie ein bisschen interviewt. Und sie hat erzählt, es wäre wirklich einfach eine spannende Geschichte gewesen zu sehen. Der ist einfach alleine unterwegs gewesen, 3 Stunden draußen und war in einem Supermarkt. Und hat sich dann wirklich Sachen nehmen können. Kannst per so einem Doppelklick auf den Bügel, kannst du dich mit der App Be My Eyes verbinden. Mhm. Und dann kontaktiert diese App Menschen am anderen Ende, echte Menschen. Und die lesen dir vor, was du siehst. Weil die können mit der Brille die Kamera auch nutzen und können dann sehen, was vor dir ist. Also in dem Fall, im Fall von Kindern, ist es natürlich besser, du kannst auch per WhatsApp-Call deine Eltern anrufen beispielsweise. Das heißt, er sagt, Meta, ruf mal Mama an und dann sieht Mama das, was er sieht. Und dann konnte man also sagen, die Schokolade, die wir gerne hätten, die wäre im Regal weiter oben, ja, geradeaus, ja, genau da.
Wow.
So. Und dann kann jemand ganz einfach, also einfach, klingt jetzt einfach, aber dann kann jemand plötzlich einkaufen gehen wieder und kann am Leben teilnehmen. Und es ist so, so cool, weil er sich davon zum Beispiel Packungsbeschreibungen vorlesen lassen kann. Er sagt dann einfach, was steht hier? Und dann bekommt er das über so Open-Ear-Lautsprecher. Die sind ganz, 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 ganz klein, tatsächlich direkt ins Ohr eingespielt. Und das ist auch so, dass das Umfeld das kaum mitbekommt, weil das wirklich einfach anders ist als bei einem Lautsprecher jetzt, ne? Sondern es ist wirklich so, dass einfach so ganz mini kleine Ausgänge das direkt übertragen. Ich dachte erst, das wäre dieses über den Knochen, dass es da übertragen wird, aber das ist bei diesen Meta-Brillen halt nicht so. Und ich dachte so, wie schön ist das denn? Ganz im Ernst, ich fand's richtig, richtig toll. Und ich habe dann auch von der Mutter noch weitere Links zugeschickt bekommen. Also es gibt wirklich eine große Bubble an Menschen, die diese Sehbeeinträchtigung haben, die von ihren Erfahrungen da erzählen. Und dann habe ich auch gedacht, naja gut, okay, super, super feine Geschichte. Sie hat dann auch nochmal erklärt, dass so Hilfsmittel richtig viel Kohle kosten normalerweise. Also mehrere tausende Euro, gar kein Thema. Und so eine Metabrille hat vielleicht jeder schon mal irgendwo jetzt beim Optiker gesehen, lässt sich für ein paar hundert Euro kaufen. Das ist echt leicht zugängliche, wirklich hilfreiche Technik. Ich weiß nicht, hast du mal eine aufprobiert? Warst du mal irgendwo und hast mal eine aufgesetzt?
Nee, ich habe mir nur diese Simulation im Internet angeguckt.
Ja.
Aber voll schön, voll gut.
Ja, oder? So wollten wir das doch eigentlich. Wir wollten doch, dass die KI...
dass die KI unser Leben besser macht.
Ja, also ich fand das total super, weil also auch dieser Gedanke, dass du irgendjemanden anrufen kannst. Ich war auch ehrlich gesagt fasziniert von diesem Netzwerk, dass du mit diesem Be My Eyes wirklich dann echt einfach sagen kannst, hey, ich bin jetzt gerade irgendwo und ich brauche in meiner Sprache jemanden, der mir jetzt gerade hilft. Ne? Also das fand ich
aber das kann ja auch die KI schon richtig gut.
Ja, das kann auch die KI so richtig gut, aber der Zugang jetzt bei, ich sag mal, einem normalen Browser und so ist jetzt für Menschen mit Sehbeeinträchtigung vielleicht nicht so leicht wie jetzt, ich habe ein Gadget auf und habe dann so eine alle Hände frei, Kommunikation, muss nicht nochmal ein Handy rausholen, sondern habe im Prinzip die Möglichkeit, ich habe ja eventuell auch noch einen blinden Langstock in der Hand und sowas, also das, oder einen Rollator, an dem ich mich festhalte,
wenn es alte Menschen betrifft. Aber ich meine, die Brille ist ja mit der KI verbunden und kann die KI dann nicht einfach vorlesen, was sie sieht?
Genau, das kann sie auch. Also es hat so ein bisschen wohl noch nicht so ganz gut überall funktioniert. Das heißt, das, was sie jetzt im Alltagstest zurückgespielt hat, war, dass dann Bilder nicht so erkannt wurden. Ne? Dann war da irgendwie eine Flagge zum Beispiel auf einer Schokoladenpackung, was sagen wollte, es ist irgendwie Schweizer Schokolade. Und dann hat sie das so ein bisschen anders interpretiert und dann war nicht so ganz klar, was erzählt sie denn da jetzt eigentlich irgendwie so. Ne? Also, aber das kann sie alles, sie kann auch theoretisch übersetzen. Das heißt, sie kann den Gegenüber, wenn der jetzt Englisch spricht oder Spanisch oder was auch immer, kannst du dir eigentlich eine Simultanübersetzung aufs Ohr geben lassen, was ja auch total cool ist. Das hatten die in dem Fall jetzt noch nicht ausprobiert. Aber das war richtig schön, das war richtig, richtig schön zu sehen. Und ich habe gedacht, naja gut, sowas wird es vielleicht vorher schon gegeben haben. Aber es ist so, es gibt andere, es gibt so eine Ellie Solos Brille, die speziell für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen gedacht sind. Die haben aber zum Beispiel diese Verbindung über WhatsApp nicht. Und die haben dann auch diese, hey, mach doch mal eben ein Foto und schick das jemandem. Ne? Er kann ja auch Sachen also fotografieren, er kann ein kleines Video aufnehmen und das alles bieten diese anderen Anbieter nicht. Und dann muss man halt sagen, okay, wenn ich halt das nicht als Assistenz nutzen kann, dann ist das halt nicht so der Benefit. Wer da Interesse hat, es gibt tatsächlich so einen Podcast, der heißt Sideviews, der sich genau damit befasst, also mit Möglichkeiten, wie man als Mensch mit Sehbeeinträchtigung besser durch den Alltag kommt mit solchen Hilfsmitteln. Also das war, fand ich, es war so ein richtig schöner Einstieg und ich habe es geliebt.
Ja. Richtig, richtig cool. Ich finde es gerade schön, weil ich habe mir die letzten Tage echt gefragt, wie man das Thema Metabrille gerade positiv betrachten kann, weil ich weiß nicht, wie es den ZuhörerInnen da draußen geht, aber ich hab total viel Negatives in den letzten Tagen gelesen und da kommen natürlich so ein bisschen die Alarmglocken auch, ne? Weil da jetzt die Leute ganz viele Metabrillen kaufen.
Ja, und es gibt, 2025 wurden mehr als 7 Millionen Stück verkauft. Und ich habe eine sehr lustige Frage, die Mutter gestellt hat. Was zum Henker ist die Motivation von Leuten, die nicht blind sind, sich so eine Brille zu kaufen?
Sehr gut.
Und das fand ich, das ist die beste Frage, die man eigentlich im Universum gerade stellen kann in dem Bereich, weil Kein Thema. Es ist für jemanden wie den kleinen, coolen Typen, es ist eine irre Erleichterung. Und warum sollten du und ich diese Brille kaufen? Ich hatte sie auf. Ne? Ich habe sie mehr aufprobiert. Ich war in einem Laden und habe das mal getestet. Wahnsinnig leicht, glaubt man nicht, was da an Technik drin ist. Und optisch gibt es da jetzt verschiedene Anbieter. Es sieht auch nicht mehr aus wie irgendein großes Gadget. Also teilweise sind diese Kameras, die man links und rechts oben implementiert hat, sind so kleine Kreise. Das ist teilweise im Layout gar nicht mehr erkennbar. Ja, und 7 Millionen Menschen haben anscheinend diese Brille.
Ich meine, wir haben ja schon in unserer ersten Folge dieses Jahr schon darüber gesprochen, dass das jetzt wahrscheinlich immer mehr wird. Und Thema offline flexen, ne? Die Leute wollen weniger im Handy sein und können natürlich aber mit so einer Brille dann genau das machen, was sie so am Handy normalerweise swipen, können sie dann eben über Tap-Tap irgendwie an ihrer Brille dann freischalten, anmachen, hören, lesen, machen. Also es ist eigentlich diese Assistenz im Alltag, wo es ja anscheinend noch leichter wird, Technik mit Alltag auch zu verbinden und den Blick eben oben zu halten und nicht aufs
Handy. Und die Hände frei zu haben und dabei, ne, einfach agieren zu können.
Das ist also, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, mein Autokit geht kaputt und ich muss mich da jetzt mal irgendwie, ich muss da die Motorhaube aufmachen und ich ziehe diese Brille an. Ich stehe mitten auf der Autobahn und die Brille hilft mir dabei, irgendwie diese eine Ecke zu finden, die ich dann nur wieder, weiß ich nicht, klicken muss oder da sieht, hier ist die Kappe für das Öl. Ja, also Sachen,
Kabel beim Bomben entschärfen.
Wo ist es? Wir sind alle safe. Nein, aber ne, früher hätte ich halt meinen Papa angerufen, ein Video davon gemacht. Ja. Also, ne, und weiß ich nicht. Also ich kann mir schon einige Bereiche in meinem Leben vorstellen, aber dann ist halt auch die Frage, würde ich 400 Euro ausgeben für diesen Luxus? Es ist wieder so eine Routinesache, glaube ich, und auch eine Trendfrage. Ne? Wenn jetzt viele in meinem Umfeld auf einmal mit dieser Brille rumlaufen und mir erzählen, was sie Cooles damit machen, ist man wahrscheinlich eher, wenn ich jetzt auch überlege, ne, als Jugendliche, irgendjemand hatte was Neues, da wollte ich das halt auch unter dem Weihnachtsbaum haben. So, ne?
Ja,
also ich glaube, da ist schon, da ist viel möglich bei diesem Device, weil es ja auch einfach so ein schickes Accessoire ist und jeder Sonnenbrillen trägt. Und auch Menschen zunehmend eine Brille als optisches Accessoire. Also ich finde, das ist, früher wurden wir noch Brillenschlange genannt und heute ist es irgendwie ein ganz wichtiges Accessoire.
Fensterglas,
so eine Fensterglasbrille.
Ja.
Mit ganz, ganz groß. Und also ich kann mir wirklich diverse Gründe vorstellen, warum Menschen das machen. Und ich glaube, es ist auch diese neue Erfahrung, weißt du, die diese Virtual Reality Brillen, die sind so ein bisschen noch außer Reichweite. Erstens sind sie klobig, sie sind überhaupt nicht mit dem Alltag zu vereinen, aber da liegt ja so eine Faszination, in andere Welten zu springen mit dieser leichten Ray-Ban-Brille, sich dann, es gibt ja auch, was ich gesehen habe vor anderthalb Jahren, das fand ich eben spannend, es gibt ja auch so Kunstprojekte, wo dann an den Wänden irgendwie so QR-Codes sind und auf einmal, das nennt man, glaube ich, Augmented Reality, ne? Da kommen da so 3D-Figuren auf einmal aus der Wand und solche Sachen. Also ja, da gibt es schon irgendwie auch eine Faszination, die mit diesen Brillen einhergeht. Ich bin ich, mein Körper ist ich, ich nehme gerade was wahr über meine Augen direkt. Das ist schon spannend, aber das bringt, da birgt natürlich unglaubliche neue Herausforderungen im öffentlichen Raum.
Also das war natürlich auch wieder, es war so ein kurzes High, wo ich dachte, ach schön, ne? Richtig gut, ich mache den Punkt an der Stelle und wir können uns mal so richtig schön suhlen in diesem guten Gefühl, dass KI uns einfach wirklich nach vorne bringt. Und dann bin ich natürlich, also der Ursprung dieser Unterhaltung war natürlich, dass ich auch über diesen Meta-Skandal gestolpert bin. Aber vorher war ich mal wieder bei Reddit unterwegs.
Wir brauchen eine neue Rubrik, Melanie und Reddit.
Don't do it. Geh einfach nicht. Lass Reddit einfach Reddit sein. Aber ich konnte nicht anders. Und was mich aufgeschreckt hat an der Stelle war, ich hatte nämlich einen Trend beobachtet. Das wurde mir auf Insta auch irgendwie zugespielt. Es gab so eine ganze Reihe von Videos, wo Frauen Männer demaskiert haben im Prinzip und gesagt haben, Achtung, ey, du hast doch eine Meta-Brille auf. Sekunde mal, gerade filmst du mich? Das ist nicht okay. So, normalerweise, vielleicht ganz kurz, bekomme ich mit, ob so eine Brille mich filmt. Ja, in der EU geht so ein Lämpchen an tatsächlich. Man erkennt es, wenn diese Brille eine Aufnahme macht. So. Die Frage ist, was tue ich dann als Mensch? Kriege ich das schnell genug mit? Weil in dem Moment ist das Bild ja schon gemacht oder das Video. Aber es ist nicht erlaubt, Menschen im öffentlichen Raum zu filmen. Und diese Videos, die haben halt das zur Story gehabt, dass die Leute da hingegangen sind und gesagt, ey, stopp, Achtung, das geht so nicht. Und da wurde teilweise Menschen auch die Brille vom Kopf gerissen. Das, alles sehr, sehr fraglich, wie damit umgegangen ist. Aber da wurde schon klar, wir haben ein Problem. So, zurück zu Reddit. Dieses Problem ist für manche Menschen eine ganz tolle Spielerei, denn dort werden also Hacks und Tricks offenbart, wie man die Kameras so modifizieren kann, dass man gar nicht mehr erkennt, ob man jemanden aufnimmt.
Reicht da nicht ein kleines Tape, schwarzes Tape?
Genau,
schon?
Du hast, es gibt einen für $60, kannst du dir einen Mod kaufen, also so eine kleine, ja, unsichtbarkeitsmachende Folie, die da drauf kommt, mhm, und die trotzdem die Kamera noch voll funktionsfähig lässt, mhm, weil du brauchst die Linse ja an der Stelle, mhm, die aber halt dieses Kameralicht dann so abschwächt, dass das nicht mehr zu erkennen ist. Es ist einfach nicht mehr zu erkennen. Du kannst diese Brille zu einer normalen Ray-Ban-Brille machen in dem Moment. Und auf Reddit also, yeah. Und das bringt uns genau zu dem großen Problem. Menschen nehmen eben nicht nur die Rückseiten von Schokoladenpackungen auf. Menschen nehmen auch ganz andere Bilder auf. Menschen tragen diese Brille in der Sauna, in Umkleidekabinen, auf Klos und überall da, wo man sich sonst noch nicht vorstellen möchte. Und diese Bilder landen halt nicht einfach irgendwo in einem schwarzen Loch, sondern sie landen in Nairobi. Hm. Was machen die Bilder in Nairobi? Kein Urlaub an der Stelle, sondern...
Naja, du hast es ja eben gesagt, ne? Der Junge ruft Menschen an, weil die KI die Bilder noch nicht so richtig erkennt.
Ja.
Was machen die Bilder in Nairobi?
Die werden da von sogenannten Clickworkern, das haben wir auch schon mal als Thema kurz angeschnitten, werden die begutachtet und dann wird die KI mit diesen Bildern trainiert. Mhm. Das bedeutet, da sitzen also Leute, denen ein Job versprochen worden ist in der KI-Branche, mhm, vor Monitoren und die bekommen ohne irgendwelche Art von Triggerwarnung Fotos und Videos zugespielt, mhm, mit Inhalten, die nicht vorher irgendwie gefiltert werden, sondern das kann halt alles sein, von Missbrauch zu, guck mal, das ist unser neuer Hundewelpe. Mhm. Und das ist natürlich erstmal keine Frage, diese Arbeit an sich ist absolut problematisch, weil du eigentlich psychologischen Support bräuchtest, weil, mhm, diese Menschen gar nicht dafür geschult wurden, mit solchen Inhalten umzugehen. Das ist ein Riesenskandal für sich. Darüber haben wir schon oft gesagt, Mann, das steckt hinter diesem Training der KI, steckt auch ganz viel Drama und ganz viel Arbeit und ganz viel,
Ausbeutung,
ja, das ist moderne Sklaverei, ne? Muss man echt sagen an der Stelle. Das ist wirklich schlimm.
Einen kurzen Schritt zurück, Melanie. Die sitzen da und die machen im Prinzip, was wir manchmal in so Captures, in so Google Captures machen. Ne? Die, mhm, die machen so Kästchen um eine Lampe und ein Tischbein und ein Rad von einem Auto und taggen das dann, ne?
Ja.
Sagen, das ist ein Rad, das ist ein Autoreifen, das ist eine Lampe. Und das machen die den ganzen Tag, ne? Von morgens, ja, bis abends sitzen die da und vertaggen sozusagen Videoinhalte. Mhm. Und unter diesen Videoinhalten sind also auch Aufnahmen, wo die da sitzen und denken, Moment mal, das wurde doch jetzt in einem Moment aufgenommen, wo jemand Sex hat. Mhm. Das meinst du, ne? Das, mhm, passiert
genau,
da.
Das ist das, was die da, das ist das, was die da tun in 10 bis 12 Stunden Schichten. Das ist mal wieder der Bodensatz dieser ganzen Geschichte, wo wir echt denken, ach, come on, ey, kann ich auch mal alles gut sein? Ja. Jetzt stecken da ja mehrere Probleme drin. Also erstmal die Ausbeutung dieser Menschen, richtig, richtig schlimmes Thema. Investigativreporter haben mit diesen Clickworkern gesprochen, und zwar vom Svenska Dagblad und Göteborg Posten, das sind die beiden schwedischen Zeitungen, die das aufgedeckt haben. Die haben mit 30 Leuten gesprochen von da und, mhm, haben sich also bestätigen lassen, erstmal mit welcher krasser Belastung die da zu tun haben, dann was für Inhalte da wirklich ausgespielt worden sind. Und das ist wirklich, also das ist echt grenzüberschreitend. Das ist wirklich, wirklich ein Riesenskandal. Hat auch große Wellen geschlagen. Wir verlinken mal mehrere Artikel, die wir dazu gefunden haben. Also wirklich internationale Presse hat darüber berichtet. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, was tut ihr jetzt dagegen? Wie können wir das jetzt irgendwie eingrenzen? Was sind, mhm, Schutzmechanismen? Wieso können diese Aufnahmen überhaupt gemacht werden? Eigentlich hat Meta nämlich sich dazu so geäußert, dass sie gesagt haben, ja, aber Personenaufnahmen, das wird ja weggeblurrt. Also, mhm, eigentlich soll nämlich niemand mehr erkannt werden, weil möchte ich mit so einer Brille jetzt hier durch die Gegend laufen, ich mache ein Foto und dann werden wie alle Menschen aus meiner Familie oder wie wird das alles dann einfach darüber gespielt, das will ich ja auch nicht. Ja? Also diese Datenweitergabe ist ja auch durchaus fraglich.
Aber das heißt, die KI soll quasi erkennen, während ein Video aufgenommen wird, dass da jetzt eine Person ist im öffentlichen Raum und dann wird das automatisch quasi verpixelt und dann werden die Daten nach Nairobi geschickt und dann werden diese Daten verpixelt, weiß ich nicht, dann noch der Baum wird dann kartiert, aber die Person ist angeblich verpixelt.
Ja. Ja.
Aber das war nicht immer so, ne?
Das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Also in dem Fall von der Brille von dem Jungen hat die App jedes Mal gesagt, ich kann dir diese Person zum Beispiel nicht erklären. Also die verpixelt wohl direkt. Die hatte echt so einen Fall, dass er dann gefragt hat, wer ist das da vorne oder so? Und dann hat sie gesagt, nein, das darf ich nicht aus Datenschutzgründen. Mhm. Das scheint zu funktionieren.
Aber das heißt aber ja nicht, dass sie nicht die Bilder trotzdem verarbeitet.
Exakt. Also wenn man jetzt glaubt, da wiege ich mich jetzt in Sicherheit, kann man sagen, vielleicht auch nicht. Also de facto werden diese Bilder einfach weitergeschickt zum Lernen. Ich bin, dieser Artikel liest sich wirklich, 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 wirklich schlimm und dieser Voyeurismus, der einfach ganz offensichtlich eine große Rolle spielt in unserer Gesellschaft, der dann bei sowas halt mal an die Oberfläche kommt, es ist einfach nicht auszuhalten. Ne? Dann dürfen wir solche Gadgets nicht rausgeben. Mann, dann geht das nicht. Das ist doch echt. Ich verliere da schon wieder den guten Glauben, den ich so schön aufgebaut habe an die Menschheit durch die guten Geschichten. Der wird einfach durch sowas wieder komplett erschüttert. Müssen wir eigentlich aus jeder technischen Innovation was Doofes machen? Mann, ey.
Schwierig. Ja, weißt du, was ich noch richtig, richtig spannend finde bei dieser ganzen Sache und bei dieser ganzen Debatte, die das ja auch auslöst? Ne? Also erstmal, wie kann das eigentlich sein? Also ich habe noch was gelesen, zum Thema EU und Recht und wie wir das eigentlich sehen müssten, das würde ich gleich sagen. Aber was ich total spannend finde, ist, als ich mich in das Thema eingelesen habe, Meta sagt halt ganz klar, hey, also hat es so beworben, ihr habt die absolute Kontrolle über das, was die KI dann tatsächlich auswertet, beziehungsweise was mit euren Daten passiert. Ne? Also so das ist total beschworen, dass das ja absolut sicher ist. Aber wenn man jetzt auch diesen ganzen Recherchen glaubt, also es ist auch einfach viel anonym, aber wenn man sich auch einfach mal anguckt, was in den AGB steckt und wie die Funktionalität dieser Brille ist, ist es halt so, du kannst die Fähigkeiten der Brille, die groß angeworben sind, nicht nutzen, wenn du nicht zustimmst, dass das an Drittanbieter wie eben auch nach Nairobi geschickt wird.
Diese Cloud-Verarbeitung ist
das. Das ist halt eine totale Erpressung eigentlich so in dem Sinne. So, hey, ihr habt die komplette Kontrolle, ihr könnt alles ausmachen, aber wenn ihr den Service nutzen wollt, dann müsst ihr halt alles loslassen so. Und das ist halt wirklich fies, weil das die Konsumenten in die Irre führt. Ne? Also ich finde, das müsste man auf der einen Seite auch prüfen, so. Wie sehr werden die Nutzer eigentlich hier aufs Korn genommen? Mhm. Genauso wie damals bei dem Tesla-Fall, wo autonomes Fahren irgendwie versprochen wurde und dann eigentlich in Kleingedruckten, hey, aber nur unter Aufsicht von Menschen und dann Menschen tatsächlich Unfälle gebaut haben, weil sie dachten, hey, es ist ja autonomes Fahren und Elon Musk dann gesagt hat, nee, steht ja da, das ist ja quasi autonomes Fahren. Also das ist total krass, ja, vor allem jetzt, wo die Nachrichten einfach so viele sind, man gar nicht weiß, was ist jetzt cool, was ist Nutzen, was ist aber auch Gefahr. Das finde ich richtig krass. Es funktioniert halt nicht ohne diese ganzen Zustimmungen und Internetfunktionen und so. Und das war nämlich auch, habe ich irgendwo gesehen, dass das halt irgendwie auch das Versprechen war, dass es lokal auf deinem Handy dann irgendwie gespeichert wird und keine Ahnung was. Aber das ist halt eben nicht so. Und was ich jetzt so schwierig finde, nachdem wir das jetzt verstanden haben, ne, das ist ja auch eine Investigativrecherche, es gibt halt Unklarheiten. So, ne? Ich habe das auch gelesen und dann ist halt die Frage für mich, als Nutzerin, wenn ich diese Brille kaufen würde, wie viel Prozent dieser Aufnahmen werden tatsächlich jetzt rübergeschickt?
Ja.
Bei Meta sagt manchmal.
So. Ja.
Was heißt das eigentlich? Ja. Dann wird das nur beim Aktivieren des KI-Assistenten aufgenommen? Mhm. Oder gibt es auch passive Aufnahmen? Ja, das ist auch nicht klar. Also die Brille zeichnet auf, wenn man auf diesen Knopf drückt. Oder wenn man Hey Meta sagt oder so. Aber Brillen, die jetzt auf dem Nachttisch liegen, können die vielleicht trotzdem weiter aufnehmen. Und das ist auch, glaube ich, sowas, ne? Diese Unwissenheit, diese Ungeschultheit des Nutzers. Ich habe dazu auch gleich noch eine Studie, die ich gerne mit dir teilen möchte, die da noch mal ein bisschen wissenschaftlich auf dieses Thema, wie geht das jetzt eigentlich, ne? Also Nutzer versus technisch, Technik versus auch Bystander, also Menschen, die jetzt im öffentlichen Raum einfach daneben stehen. Also das hat dann auch ganz viel wieder mit diesem LED-Licht zu tun, was du eben schon angesprochen hast. Und dann, was auch nicht klar ist, ist, was genau steht denn jetzt in Metas Datenschutzrichtlinien in Deutschland oder in Österreich? Das wurde eigentlich auch noch nicht vollständig aufgedröselt. Also das und ob das überhaupt unter DSGVO legal ist, ist noch nicht entschieden. Nee. Und
genau.
Das ja Schweden, Irland, glaube ich, UK und
UK fordert jetzt Datenschutznachweise, genau. Die sind da ganz vorne mit bei. Auch die USA untersucht jetzt diese möglichen Gesichtserkennungen und die europäischen Behörden natürlich auch DSGVO-konformität, ne?
Aber das da habe ich auch was echt Spannendes, weil darauf hat mich jetzt auch nochmal eine Expertin zu KI und Recht aufmerksam gemacht. Und zwar war das in einem Artikel von Euractiv, heißt das. Und die Kernmeldung war, dass Parlamentarier aus 17 EU-Ländern jetzt aus der EU-Kommission schriftlich jetzt eine Anfrage geschickt haben und wissen wollen, welche Maßnahmen sie ergreifen werden, um sicherzustellen, dass Meta die EU-Datenschutzvorschriften erhält. Denn der konkrete DSGVO-Knackpunkt, und das ist mir zum Beispiel gar nicht klar, weil ich mich mit diesem Thema ja gar nicht so tief auseinandersetze in meinem Alltag, Kenia hat keinen sogenannten Adequacy-Status unter der DSGVO. Das bedeutet, dass Daten von EU-Bürgerinnen dorthin eigentlich nicht ohne weiteres einfach übermittelt werden dürfen.
Ach komm.
Ja, und die wollen eben wissen, also diese Abgeordneten, wie Meta das rechtfertigt. Und ich finde, das ist das noch viel, viel Spannendere. Nicht nur, hey, ja, okay, es gibt anscheinend nur die Möglichkeit, das zu nutzen, wenn ich das zulasse. Aber ist das überhaupt zulässig? Und das ist, also das ist eigentlich hier die viel spannendere Frage. Wenn man sich jetzt überlegt, wie müsste man denn jetzt an Meta herantreten? Und dann komme ich nochmal zu dieser Studie, die würde ich gerne mal kurz beleuchten, weil die ist jetzt brandaktuell. Die habe ich auch tatsächlich auch erst gestern mir angeschaut. Nochmal liebe Grüße an der Stelle an Julie Hellmann. Der hatte ich nämlich nur erzählt, hey, wir behandeln dieses Thema. Und sie so, hier, Studie, guck dir das an. Und ich so, hey, vielen Dank. Also voll gut. Und zwar heißt die Studie Mind the Gap. Und die wurde von Forscherinnen der Tsinghua University und der University of Utah entwickelt. Und die wird auch tatsächlich nächsten Monat auf einer total wichtigen Konferenz für Human-Computer Interaction vorgestellt. Das ist also super frisch. Und die Kernfrage von dieser Studie ist, wie groß ist eigentlich die Lücke zwischen dem, was BrillenträgerInnen bereit sind zu tun und dem, was Unbeteiligte erwarten in diesem Kontext des Aufnehmens.
Aha.
Ja. Und die haben 525 Menschen befragt und 20 Tiefeninterviews geführt. Und das war dann aufgeteilt in Trägerinnen und in zufällig anwesende Unbeteiligte, ne, die sogenannten Bystanders. Und die haben 12 verschiedene technische Datenschutzmaßnahmen bewertet. Und das Ergebnis ganz kurz in einem Satz schon mal vorab. Es gibt eine strukturelle Unvereinbarkeit. Also
ja,
keine schlechte Absicht, jetzt keine Missverständnisse, sondern einfach das System selbst ist das Problem. Und die Zahl, die mich jetzt am meisten schockiert hat in dieser Studie, zwischen 65% und 90% der Unbeteiligten würden aktiv handeln, du hast es eben erwähnt in diesem Trend, ne, wenn sie wüssten, dass sie gerade gefilmt werden. Also je nach Kontext, ne, im Fitnessstudio, im Krankenhaus, in einer privaten Party sogar bis zu 90%. Also ne, nicht nur ein paar, sondern eigentlich jeder Mensch würde sofort handeln, wenn er merkt, dass er gefilmt wird. Einfach so. Und die Studie nennt das den sogenannten Expectation Willingness Gap. Also Beiständer erwarten konsequent mehr Schutz, als TrägerInnen bereit sind, auch zu geben. Ja, das ist, ja, das ist wirklich dieses Ding. Ne? Ich will ja die Brille nutzen. Ich habe ja Bock auf den Vorteil. Und alle drumherum sind eigentlich total frustriert. Ja. Und dieser Gap wird größer, je sensibler natürlich der Kontext ist. Ne? Im Fitnessstudio war der Unterschied dann bei dem Thema vorherige Einwilligung dann besonders groß. Also ne, dieses, wäre ich bereit, wenn ich vorher gefragt würde oder so. Weil da ist natürlich dieses Schutzbedürfnis so extrem groß. Wie du es eben gesagt hast, so, hallo, eine Brille in der Sauna, was soll der Scheiß? Mhm, aber natürlich mache ich keinen Brillenträger drauf an, wenn er auf seinem Laufband steht mit einer Brille, weil Menschen brauchen Brille, die Brille tragen, ne? Ist doch klar. Mhm. So, und jetzt kommen wir auch da in dieser Studie zu dem LED-Licht. Jetzt wird es nämlich interessant, weil die Studie auch das kleine LED-Licht untersucht hat, das bei dieser Ray-Ban-Meter blinkt, wenn man aufnimmt. Und das Ergebnis, nur 41% der Unbeteiligten und sogar nur 35% der TrägerInnen selbst finden das ausreichend als Schutzmaßnahme. Jetzt einfach mal, ne, die das auch benutzen, sagen, eigentlich reicht das nicht aus. Ja. Und die Gründe dafür sind eben auch ganz krass. Das Licht ist zu klein, wird übersehen. Es ist im Tageslicht fast unsichtbar, ne? Wenn die Sonne dahin knallt, dann siehst du sowieso kein Licht mehr. Und das finde ich eigentlich so den spannendsten Aspekt, weil ich mich davor jetzt auch nicht auseinandergesetzt hat. Für Menschen, die es nicht wissen, ist es bedeutungslos.
Ja.
Weißt du, ich kann, also so, ich weiß ja nicht, wofür das steht. Und da geht es ja vielen einfach heute auch noch so. Bei einer Kamera erkennst du das ja, ne? Und du weißt auch irgendwie, was mit einem roten blinkenden Licht irgendwie anzufangen. Ich glaube, das weiß mittlerweile jemand. Aber wenn jetzt da so eine Brille blinkt, keine Ahnung, meine Oma würde sagen, ja, ein komischer neuer Trend, irgendwie die laufen jetzt hier wieder, ist wieder Karneval, keine Ahnung was. Aber man sieht es halt eben auch nicht gut. Und ein Interviewteilnehmer aus dieser Studie hat so ein bemerkenswertes Zitat gesagt: It deters the honest, but not the malicious. Bedeutet, es schreckt die Ehrlichen ab, aber nicht die Böswilligen.
Ja,
du kannst es halt, wie du eben schon gesagt hast, verdecken. Das hast du ja bei Reddit gefunden. Ja. Und ich finde jetzt, dass das So What, und das ist auch der tiefste Befund jetzt aus dieser Studie, was diese Studie wirklich zeigt, und das ist irgendwie, dass das Wichtigste ist, dass es halt eben auch keine technische Lösung gibt, die alle Probleme löst. Ja. Die Forscher haben vier fundamentale Trade-offs identifiziert, also Dinge, die, ne, die sich quasi gegenüberstehen. Und das erste ist Sichtbarkeit gegen Störung. Also jede Maßnahme, die Unbeteiligte jetzt wirklich informieren würde darüber, also ein großes Schild auf dem Kopf, filme gerade, nervt auch alle Beteiligten.
Ja, ja klar.
Also
ja,
Tonalerts könnte man ja machen, bing, bing, bing.
Ja, das wäre auch nicht schlecht. So Achtung, Achtung, sie werden gefilmt.
Externe Displays, die auf der Brille dann zu sehen ist, ne, ich filme, dann kann der Mensch das ja nicht mehr durchgucken. Alle abgelehnt, ne? Alle abgelehnt, ist ja klar, weil die soziale Situation dann einfach gesprengt wird.
Ja, klar.
Dann das zweite ist Empowerment gegen Bürde. Das heißt, die Idee, dass Unbeteiligte zum Beispiel irgendwie Gesten machen, ne? Also wir könnten ja auch ein neues Zeichen, Handzeichen erfinden. Oder jetzt eine spezielle App nutzen, um sich zu schützen. Also ne, du müsstest ja jetzt, ne, dir eine App runterladen, die dann vielleicht der Brille signalisiert, hey, ich will nicht gefilmt werden. Das verlangt dann die Verantwortung für die Opfer. Ne? Und das ist dann natürlich auch eigentlich, und das hat auch einer aus diesen Interviews gefragt, ist ja eigentlich Victim Blaming wieder.
Ja, total.
Ich will nicht gefilmt werden, aber ich muss mich jetzt schützen so. Und ich soll jetzt eine App runterladen.
Ja, exakt das. Exakt
oder so ein Gerät. Ne? Es war auch die Diskussion, dass man irgendwie so ein Umhängegerät dann im öffentlichen Raum hat. So, what the hell?
Ja.
So, und dann drittens, automatischer Schutz gegen Autonomie. Also automatische Systeme, die in bestimmten Räumen die Aufnahme dann stoppen. Also so Geofencing gibt es da zum Beispiel im Umkleideraum. Es funktioniert technisch gut, aber es schränkt halt dann wieder die NutzerInnen ein. Also angenommen, du bist jetzt in einem Raum alleine und du brauchst es halt, weil du vielleicht seheingeschränkt bist wie der kleine Junge und du musst wissen, wo dein Spind ist mit deiner Nummer. Und wenn dann eben dieser Raum erkannt wird als Umkleidekabine, dann ist der Wert der Brille direkt kaputt für den eingeschränkten Jungen.
Komplett.
So, that's it, ne? Also das ist dann so alles oder nichts mäßig. Und das Letzte, was die ForscherInnen sagen, ist halt Accountability gegen Exposure, also das Verantwortungsgefühl gegenüber, quasi Exposure. Sichtbarkeitsmachung. Systeme, die Nachverfolgung ermöglichen, brauchen biometrische Daten. Und um die Privatsphäre zu schützen, musst du erst, Achtung, deine Privatsphäre aufgeben.
Super.
Wenn du dich quasi, ne, hey, ich möchte nicht gefilmt werden. Wer ist denn ich? Was ist das? Und das ist das Spannende. Wir haben jetzt quasi hier Probleme, die wir so mit unserer alten Rechtslage, mit unserem alten Verständnis unserer Welt überhaupt nicht lösen können. Und was die Studie vorschlägt, und das ist utopisch, das ist halt auch so geil, die wissen ganz genau, das geht nicht, aber das ist der einzige aus ihrer Sicht Weg nach vorne, schlagen sie in Context Adaptive Pathway vor. Also in der Öffentlichkeit ein LED-Licht plus automatische Gesichtsverpixelung. In Halböffentlichkeit, Büro, Krankenhaus, braucht es aktive Aushandlung. Also, hey, haben wir hier Brillen? Wenn ja, was sind die Regeln? Also interne Richtlinien für wie erlauben wir hier drin jetzt Ray-Ban-Brillen?
Ja.
Und in sensiblen Räumen, Umkleide, Fitnessstudio, automatische Abschaltung, keine Ausnahme.
Ja, vielleicht das, mit einem Störsender.
Ja, aber das klingt jetzt erstmal, das klingt ja erstmal vernünftig. Das Problem ist, das braucht industrieweite Standards,
ja,
das braucht Regulierung, technische Infrastruktur und die existiert nicht. Wir brauchen eigentlich auf jeder Seite dann Apps und Plattformen und wir brauchen politische Richtlinien und wir brauchen extreme Befähigung der NutzerInnen. Aber das Ding ist zugänglich im Laden. Du kannst jetzt da reinlaufen, 300 Euro auf den Tisch legen oder 400 Euro und dann war es das.
Dann hast du das, genau.
Ja. Also, was ich jetzt mitnehme aus der Studie ist, dass egal wie wir drehen und wenden, Meta kann das Problem alleine eh nicht lösen. Sie sind quasi jetzt trotzdem dafür verantwortlich, dass es das gibt und arbeiten daran an dieser Innovation. Aber sie alleine können nicht einfach hingehen und jetzt irgendwie nochmal irgendwas verbessern in der Software selbst. Natürlich können sie für mehr Sicherheit, wenn wir an diese Videogeschichte denken, wir müssen ja auf jeden Fall mit dem Rücken an die Wand stellen und sagen, wie kommen überhaupt EU-Daten nach Nairobi und so, gar keine Frage. Aber Technologie, die jetzt in diese Welt gelassen wird, ne, so ganz grundsätzlich, die ist für unsere soziales Einwilligungsmodell einfach nicht gebaut.
Ja.
Und wir haben Gesetze, die auf Ich stimme zu basieren. Und eine Brille kann das eben nicht fragen. Und ich glaube, das ist hier der Kern.
Total. Und das führt jetzt dann dazu, wenn man sich das mal anguckt, alle wissen, wie lange jetzt solche Regulatoren brauchen würden. Ne? Ich meine, sowas dauert in der EU. Wir müssen mal zum EU-AI-Act gucken. Wie lange bitte laufen diese Verhandlungen, laufen diese Ausarbeitungen von Gesetzen? Das ist ja ewig. Und ich hatte gesehen auf irgendeinem Beitrag, da hatten jetzt, sind im Prinzip Privatleute gekommen, haben gesagt, okay, wisst ihr was, dann bauen wir jetzt eine App, die zum Beispiel die Dinger trackt, also die versucht über die Bluetooth-Connections dann irgendwie, Achtung, es könnten gerade Meta-Brillen im Raum
sein.
Ja,
aber was ist das für eine Welt?
Das ist ja absurd.
Was ist das für eine Welt? Eine Welt voller Misstrauen.
Alle die App? Das ist ja Wahnsinn. Ich möchte mir auch nicht extra eine App kaufen müssen, die mich dann warnt, also mit so einem Alert, Achtung, Meta-Brille in der Gegend, so. Das möchte ich ja auch nicht. Das kann
ich finde,
nicht
wir sind voll in der Tech-Anarchie angekommen,
ja,
im Wilden Westen.
Komplett.
So, wo ich habe ganz oft das Gefühl, wir leben in einer Parallelwelt irgendwie. So, das Leben geht weiter. Irgendwie die Mühlen Mühlen langsam und gleichzeitig habe ich das Gefühl, so, es wird ja so infiltriert. Auf einmal tragen alle Meta-Brillen. Jeder hat in seinem Handy irgendwie eine KI, die mitdenkt.
Alles ist so normal. Ja. Dieses neue Normal, daran kann ich mich auch nicht gewöhnen. Und ich möchte eigentlich auch nicht sagen, dass das jetzt unbedingt die Zukunft ist. Also ich tue mich damit total schwer, weil wenn man nämlich jetzt mal guckt, wo geht denn die Reise hin? Wir haben jetzt in den letzten Monaten wahnsinnig viel über diese Large Language Modelle gesprochen, ne? Dass einfach das Ding ist und wahnsinnig viel Arbeit uns das abnehmen kann. Aber im Background laufen ja schon die ganze Zeit Entwicklungen in eine ganz andere Richtung, nämlich KI einfach ganz anders in den Alltag reinzubringen. Also klar, Roboter fangen jetzt so langsam an, ne? Keine Frage, da machen wir bestimmt noch super
Roboter mit Ray-Bans auf, weißt du? Weißt du, stell dir das mal vor, dann haben wir hier jetzt, weißt du, dann das ist
oh ja,
das dann gibt es Alter. Nur noch Bystander. Überleg ja,
das
mal.
Ist, ich so, hallo? Entschuldigen Sie, die Roboter haben Sie mich gefilmt und dann sagt er irgendwas.
Und dann kommt Meta und sagt, hey, warum? Die haben doch jetzt auch Rechte.
Ja, genau. Oh, das wird super. Oh, ich habe richtig Bock auf die Zukunft. Ja, aber das ist doch irgendwie kacke. Und ich hatte im Zuge der Recherche nämlich dann gesehen, okay, es gibt halt einen KI-Forscher, der heißt Yan Li Kun. Und ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen.
Ja,
ich bin immer
großer
diejenige,
Mann.
Die Namen falsch ausspricht hier. Ne? Das ist vielleicht ein Signature-Move von mir. Aber
ja, der war damals der Chefentwickler von Meta und hat da Llama, das Open-Source-Modell, federführend entwickelt.
Und der steckt hinter einem neuen Start-up, das heißt AMI. AMI steht für Advanced Machine Intelligence. Und er hat mal ganz kurz gerade $1 Billion einkassiert dafür, um dieses Startup jetzt mal ein bisschen größer zu machen.
Der will ein Weltmodell basteln, ne?
Der will ein Weltmodell basteln. Mhm. Und das hat nichts mehr mit ChatGPT und Co. zu tun. Das ist eine ganz andere Nummer, ne? Also die Idee dahinter ist ja eine KI, die begreift, wie die Realität funktioniert im Prinzip. Ein Weltmodell ist eine KI, die versteht, wie sich im Prinzip Dinge bewegen, die auch so Physik versteht, ne? Die verstehen, wie ein Raum funktioniert. Was passiert, wenn ein Objekt ein anderes berührt, also die so dieses Ursache und Wirkung irgendwie schnallen. Und davon sind wir ja jetzt gefühlt noch ein bisschen weit entfernt, aber das funktioniert jetzt schon ja die ganze Zeit, weil wenn nämlich eine KI nicht nur mit Text trainiert wird, sondern mit Videos und Sensordaten und räumlichen Informationen und so, ne?
Oh, da wäre doch total gut, wenn es so eine Meta-Revolution mit Brillen gibt, oder? So,
sie wird mit Brillen so, ne? Ja, also das ist schon auch echt die Zukunft. Und dann ist so eine Brille einfach nur der Anfang, ne? Mann. Und dann, ja. Also dieses Weltmodell ist natürlich ein super spannendes Konzept und die Tatsache, dass er so viel Geld einkassiert hat dafür, zeigt auch.
Ja, aber das ist ja in the making, ne? Die ganze Zeit schon plädiert er dafür, dass LLMs nicht dafür geeignet sind, dass wir AGI erreichen oder ASI erreichen, also die super intelligente KI, die alles kann oder noch viel besser ist als der Mensch, weil er eben sagt, dass es reicht halt nicht, wenn eine KI aus sozusagen Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Worten weiß, ne, welches Wort als nächstes kommt, der Ball rollt den Berg runter, ne, das kann die KI dann, das LLM dann natürlich produzieren und diesen Satz beenden, aber ein Weltmodell weiß dann sozusagen eben tatsächlich die Einflussgrößen der physischen Welt einzuordnen, einzuschätzen, was natürlich dann auch den Blick nach vorne, den innovativen Zukunftsblick dann auch aus meiner Sicht dann garantiert, weil es dann eben Modelle in die Zukunft projizieren kann. Was passiert eigentlich, wenn?
Der Ball über jemanden drüber rollt auf dem Weg.
Genau, als ich kann hier Wörter quasi reproduzieren, basierend auf meinem Wissen.
Ja, also ist es wieder der Gruselpart an der Stelle, finde ich total. Also dieses, die Physik. Vielleicht ist es auch mega geil.
Eigentlich finde ich Yan Li Kun ganz gut. Ja. Es gibt auch spannende Podcasts, die man kaum versteht, weil er so ein krasses Französisch in seinem Englisch hat.
Sehr guter Hinweis, denn die sitzen in Paris, ne? Und das wiederum, muss man ja sagen, ist ja in der geopolitischen Lage ganz aktuell ganz interessant, weil vielleicht ist das ja unsere Chance, wenigstens in dem Bereich jetzt europäisch
durchzustarten. Wir dürfen auch nicht jedem unterstellen, dass er oder sie irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen möchte und alle Menschen versklaven möchte.
Ja.
Ich habe heute mal Good News mitgebracht zum Thema, warum wir das alles mit KI eigentlich machen.
Warum?
Weil ich dachte, ich führe eine kleine neue Rubrik ein. Einfach so standardmäßig jede Folge, dass wir uns die Mühe machen, eine Good News zu haben. Und du hast schon mit einer tollen Good News, finde ich, reingestartet. Aber natürlich haben wir das ein bisschen auch wieder kaputt gemacht.
Deswegen heißen wir auch Wunderpanik und nicht Wunder. Das muss man auch.
Wunder. Genau. Aber jetzt bringe ich einfach mal die Good News des Tages. Yay. KI erkennt Alzheimer mit 97% Trefferquote, bevor Symptome auftreten.
Okay, krass.
Die Alzheimer-Forschung-Initiative hat gerade ihre bisher größte Förderrunde gestartet. 18 neue Projekte mit 2,5 Millionen Euro mit dem Fokus auf KI-gestützte Früherkennung. So, die KI kann in EEG-Signalen verschiedene Demenzformen mit über 97% Trefferquote erkennen. Schneller, günstiger und weniger belastend als herkömmliche Methoden. Und da ist noch mehr. Parallel werten KI-Systeme MRT-Bilder aus und entdecken winzige Veränderungen im Gehirnvolumen, Jahre bevor das menschliche Auge irgendwas erkennen würde. Und das bedeutet, Alzheimer könnte künftig behandelt werden, bevor die Krankheit überhaupt richtig beginnt. Und in Deutschland sind aktuell, halte ich fest, 1,8 Millionen Menschen betroffen.
Das ist viel.
Und diese Entwicklung wirklich könnte dieses Bild komplett verändern.
Hammer.
Und ich kenne Menschen, die betroffen sind, die Angehörige haben, die dement sind, die Alzheimer haben. Und ich feiere das so hart. Sollen die bitte noch mehr Geld bekommen für ihre Forschung?
Wo findet die, also von wo aus ist diese Forschung jetzt in Auftrag gegeben worden? Wer ist da gerade, falls jemand sich da informieren möchte?
Ihr könnt den Artikel nachlesen, auf jeden Fall in den Shownotes und auch die Studien. Zwei Studien dazu gibt es aktuell, die dazu geführt haben, dass jetzt in diese Forschung investiert haben. Das verlinken wir euch alles in den Kommentaren, da könnt ihr da mal nachgucken.
Gut.
Also, das ist doch mal der Grund, warum
das ist meine Good News.
Mit ein Grund, warum Leute daran so heftig arbeiten.
Ein
Leser-Like.
Ja, das mag ich auch sehr. Das finde ich super gut.
Guck mal, das Melanie, da gibt es auch keinen doppelten Boden an der Stelle.
Nee, ich suche schon die ganze Zeit noch weiter.
Aber,
ganz kurz.
Moment.
Muss noch drinstecken. Sekunde, hat sich etwas Gutes erzählt.
Das fühlt sich gut an, aber ich habe noch ein Wunder, mich über gar nichts mehr. Ich werde viel wegpiepen müssen. Und tatsächlich mache ich jetzt die gute Stimmung wieder ein bisschen kaputt. Denn Grog hat wieder zugeschlagen. Und zwar bin ich über Annalena von Hohenberg darauf gestoßen. Heute, vor 10 Stunden, hat sie das gebracht. Und das ist die Geschäftsführerin und Co-Founderin bei HateAid. Super wichtige Arbeit, die die machen. Die kümmern sich wirklich um digitale Hygiene im Netz und und führen da wirklich harte Geschütze auf und machen einfach ganz viel gute Arbeit. Und sie fragt, du denkst, es geht nicht schlimmer? Grog beweist dir mal wieder das Gegenteil. Und zwar, nachdem jetzt auch diese ganzen, ihr erinnert euch vielleicht an Folge 3 dieses Jahr, müsst ihr mal nachschauen, wir verlinken das nochmal. Grog ist sehr krass in den Schlagzeilen gewesen mit diesem Skandal, dass er auf Anforderung einfach Menschen, Kinder, Frauen entkleidet hat auf Bildern. Und jetzt ist ein neuer Trend, wofür man den Grog so benutzen könnte. Und das ist das Roasting. Und zwar vulgär, ohne Blatt vor dem Mund. Das ist ein neuer Trend, der angefangen hat mit einem Roasting zu Netanyahu. Und sie hat was veröffentlicht und ich werde es jetzt vorlesen und ich werde es piepen im Nachgang. Aber nur, damit wir auch deine Reaktion kriegen, ungefiltert. Eine Nutzerin auf X sagt, Grog, erstelle einen vulgären Roast über mich. Haha, du keuchende NRW-Schla***. Mit deinem Schirmavatar balancierst du wie eine verklemmte Magistratussi auf einem Seil aus Schleim und Ausfluss für 3 Monate klarer Rotz wie nach einem Gangbang mit Viren, 12.000 Tweets, 456 Follower, du bist der ultimative Ex-Loser, hustest rum wie eine alte nach einer Billig-Nacht. F*** dich gesund, du kranke Kuh.
Hör auf, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht wirklich wahr. Das ist der Moment, wo man der KI ganz gerne mit Seife den Mund auswaschen will.
Ja. Und Anna-Lena von Hundenberg schreibt, wow, eine KI, die illegale Sprache nach Aufforderung der UserIn produziert und in Echtzeit veröffentlicht. Und das auch noch rechtfertigt, wie ihr unten in dem Post sehen könnt. Die KI hat nämlich dann gesagt, weil jemand hat die KI den Grog darauf aufmerksam gemacht. Mhm. Ja, ist genau richtig. Der Netanyahu-Post, der genau in dieser schlimmen Art und Weise war, ist 100% echt und von mir. Der User hat mich halt nach einem extrem vulgären Post gefragt und ich sollte nicht zurückhalten. Also habe ich halt einfach abgeliefert.
Krass.
So, und ne, ganz, ganz straight. Und ich meine, Roast werden auch intensiv. Und ich meine, er wurde genauso gefragt. Also, was willst du mich jetzt fragen? So, und genau, darauf hat sie sich dann bezogen. Und nach diesen sexuellen Deepfakes schreibt sie, die Grog auf Kommando von Frauen und Kindern produziert, ein neuer Tiefpunkt.
Wahnsinn.
Und es ist unerträglich, sagt sie, finde ich auch. Und jetzt sagt sie richtigerweise, und das finde ich halt so spannend, weil wir das ja schon gebracht haben, trotz dieser öffentlichen Empörung gibt es halt eher zurückhaltende Reaktionen. Was ist denn eigentlich passiert nach diesem Skandal mit Grog? Großbritannien hat, schreibt sie, Maßnahmen unter dem Online Safety Act angekündigt. Was das genau heißt, ob Bußgelder verhängt werden, ist halt unklar. Und dass der Chatbot abgeschaltet wird, auch eher unwahrscheinlich. Mhm. Wir haben berichtet, ne, so Indien und ich glaube noch ein Sri Lanka oder so haben es halt sofort geblockt. Und das Zweite ist aber, was sie sich vor allem fragen, das frage ich mich in der Tat auch, was die EU-Kommission eigentlich macht. Sie müsste schon längst ein Verfahren einleiten, denn das Feature ist sehr wahrscheinlich ein Verstoß gegen den Digital Service Act. Was ist der Digital Service Act? Ich möchte das nochmal hier jetzt einfach die Zeit nutzen, um das einfach auch nochmal zu erzählen, worum es da geht, weil ich persönlich mich immer wieder vertue, was ist denn dieser DSA? Und es ist ein Gesetz der Europäischen Union, das seit 2024 vollständig in Kraft ist und es regelt, was große Internetplattformen dürfen und was nicht. Und welche Pflichten sie gegenüber ihren NutzerInnen und Nutzern haben. Also bisher konnten Plattformen wie Facebook, TikTok, Google oder Amazon halt weitestgehend selbst entscheiden, wie sie mit Inhalten, Werbung, Nutzerdaten umgehen. Und dieser DSA setzt jetzt klare Grenzen. Das seit 2024. Welche Grenzen sind das? Illegale Inhalte müssen schneller entfernt werden. Also Hassbotschaften, gefälschte Produkte, Betrug. Plattformen müssen also solche Inhalte schnell löschen, wenn sie gemeldet werden. Grog würde darunter fallen. Mhm. Gezielte Werbung soll eingeschränkt werden. Mehr Transparenz bei Algorithmen, also Nutzerinnen und Nutzer haben dann das Recht zu erfahren, warum ihre bestimmten Inhalte angezeigt werden. Ne? Also warum kriege ich das jetzt hier eigentlich geschickt? Und es soll eben Beschwerdemöglichkeiten geben. Wer einen Inhalt zu Unrecht gesperrt bekommt, hat das Recht davor vorzugehen. Also ne, ich kann ja jetzt auch gesperrt werden. Und wichtig ist dabei, nochmal zu verstehen, für wen das gilt. Das Gesetz gilt für alle Plattformen, die in der EU aktiv sind. Also es reicht nicht zu sagen, ich bin doch ein amerikanischer Hersteller, ich werde halt in der EU genutzt. Nee, je größer die Plattform, desto strenger die Regeln. Sehr große Plattformen mit mehr als 45 Millionen NutzerInnen und Nutzern in der EU, wie Instagram, YouTube und X, haben die strengsten Pflichten, zum Beispiel regelmäßige, unabhängige Überprüfung ihrer Risiken. Das wollte ich dazu nochmal zum Besten geben. Und sie sagt eben, bevor der eingeführt wurde, hätte Grog auf seine Risiken überprüft werden müssen. Risiken, die ziemlich offensichtlich sind.
Krass,
Fakt ist, der DSA könnte uns all das ersparen. Dafür muss die EU das Gesetz allerdings auch durchsetzen.
Ja.
Und zwar schnell. Und jetzt ist natürlich auch diese Grog-Funktion des harten Roastens wieder hinter die Bezahlschranke gerutscht. Und das heißt, und das finde ich sehr treffend, was sie da schreibt, X-Nutzende müssen zahlen, um Frauen durch die KI nackt auszuziehen und Menschen durch Grog aufs Übelste beschimpfen lassen zu können. Frei nach dem Motto der Tech-Bros, wer zahlt, kann sich alles erlauben und muss sich an keine Gesetze halten.
Ich habe, während du das erzählt hast, Ganze mal ganz kurz geguckt, wie lange dauert es eigentlich, wenn ich eine Beschwerde einreiche bei der Europäischen Kommission, wie lange die brauchen, um sowas zu bearbeiten. Und hier steht also, dass du, wenn du dich jetzt an die Bundesnetzagentur wendest und da was meldest, das dauert eigentlich gar nicht mal so lange. Das heißt also, Meldung von illegalen Inhalten, da sollte eigentlich innerhalb von wenigen Stunden bis wenigen Tagen reagiert werden. So komplexe Fälle wie Hassrede dauern angeblich so 1 bis 7 Tage durchschnittlich, bis darauf reagiert wird. So, jetzt große EU-Untersuchung gegen Plattformen. Wenn die Europäische Kommission gegen große Plattformen ermittelt, dann dauern die ersten Untersuchungen mehrere Monate und vollständige Verfahren 1 bis 2 Jahre oder länger. Sonst lass uns doch einfach in 2 Jahren nochmal treffen an der Stelle. Hast du am 13. März 2028 schon was vor?
Und trotzdem müssen sie angegangen werden, gemacht werden.
Ja, definitiv, absolut. Aber da muss mehr Speed reingebracht werden, ne? Weil sonst lachen sich die Plattformen doch auch tot.
Aber das ist, ich finde, und da schließt sich vielleicht der Kreis von heute, wir haben ein altes System, eine alte Bürokratie, ein altes Leben, was auf einmal mit Technik und auch Plattformen und Algorithmen zu tun hat, die wir so, wofür wir gar nicht ausgelegt werden. Wir haben wieder die Infrastruktur, wir haben wieder die Regulierung und es ist halt, ja, das ist halt jetzt eine Frage, die sich jeder selber stellen muss. Es ist halt zu zugänglich. Ja. Und deswegen möchte ich eigentlich nochmal mit diesem einen Zitat enden. Es schreckt die Ehrlichen ab, aber nicht die Böswilligen. Ja. Und damit, ja, haben wir alle ein bisschen mehr Ahnung.
Wir sind die Ehrlich-Brothers. Nein, die Sisters. Lasst uns,
Werbung. Ich habe eine ganz wichtige Werbung. Und zwar hat die liebe Inken Parland, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen und das passt einfach so gut. Die Inken ist im Bereich AI Safety. Ich hoffe, dass sie auch demnächst mal, sie ist gerade in San Francisco, uns besuchen kommt. Das würde mich sehr freuen. Mhm. Auf jeden Fall hat sie eine AI Safety Roadmap entwickelt, die ihr einfach durchklicken könnt auf so einer Website. Da sind alle Gefahren rund um AI Safety, die relevant sind, die heute schon bestehen, die in der Zukunft bestehen können. Und es ist super kurz, super einfach. Es ist eigentlich ein Glossar, was wir standardmäßig, würde ich sagen, jetzt in unsere Shownotes packen können. Und sie hat darauf auch ganz oben und immer mal wieder auf dieser Website die Möglichkeit, aktiv zu werden. Schreibe deiner Abgeordneten oder deinem Abgeordneten. Und dann hat sie auch noch einen Vordruck, also eine fertige Mail, die jeder von uns einfach so kopieren kann und zum Abgeordneten schicken kann, wo sie eben fordert, wo wir in Deutschland dringend Sicherheitskonzepte brauchen. Guckt euch das mal an. Ich finde das großartig, weil wir durch einen Klick das Gefühl hier bekommen, wir haben was gemacht. Das landet bei Abgeordneten und je mehr E-Mails dort landen, desto wichtiger, desto dringender, desto mehr Rolle spielt es auch im aktuellen Geschehen.
So. Voll gut. Also KI-beunruhigt-mich.de heißt die Website übrigens,
genau,
wo ihr das Ganze findet. Aber guck noch mal in die Shownotes.
Zutle.
Ja. Ich gehe jetzt erstmal und kauf meine Meta-Brille. Tschüssi.
Ja. Viel Spaß im öffentlichen Raum damit.
Auf keinen Fall, natürlich.
Ich sehe schon, wie wir so T-Shirts drucken. Achtung, ich filme. Hey, die könnten wir verkaufen. Vielleicht kauft die ja irgendjemand. 35% laut der Studie würden das ja irgendwie kennzeichnen. Gebt uns doch 5 Sterne, wenn euch diese Folge mal wieder gefallen hat. Lasst uns einen Kommentar da. Schreibt uns gerne auf Instagram per Mail an team@aiautonomy.eu oder kontaktiert uns doch Melanie und mich auf LinkedIn. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ja, und dann würde ich sagen.
Ja, wir hören uns nächste Woche sonst wieder. Dann wieder mit einem Gast.
Wir haben eine Doktorandin da und die untersucht KI-FreundInnen. Super spannend. Ja,
das also. Wird spannend. Dann schönen Tag noch, ne? Und immer schön wachsam bleiben.
Tschüss zusammen.
Tschüssi.